Was ist ein CGM? Das ist im Grunde ist einfach ein Sensor, also ein Continuous Glucose Monitor.
Dann denkt man sich so, oh wow, das schaut jetzt aber sehr bedrohlich aus.
Die Nadel
aber
ist auch nicht so kurz. Ne?
Genau, die Nadel ist nicht schon, so kurz.
Ne? Bestopfst sie die Zellen immer weiter mit Fett voll, aber kannst es gar nicht mehr abbauen. Also es ist eigentlich wie so ein Teufelskreislauf.
Man möchte es eigentlich so schaffen, dass der Blutzucker recht langsam ansteigt und dann schon auch schnell wieder runtergeht. Aber die Höhe von dieser Zacke, von dieser Spitze, die ist sehr wohl entscheidend.
Balsamico muss man vorsichtig sein. Balsamico ist ja im Grunde die Limo der
Wolf im Schafspelz.
Genau. Wir sind hier in der Biologie und es ist halt nie alles 100%.
Hallo und herzlich willkommen zu Hause zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hallo Max.
Hallo, grüß dich Mario.
Was war bei dir so in der letzten Zeit los? Womit hast du dich so beschäftigt?
Du, ich meine, ich beschäftige mich mit vielen Dingen, aber ich habe natürlich mal wieder einen Glukosemonitor getragen in den letzten Wochen. Das mache ich eigentlich immer wieder, um einfach immer mal wieder so ein bisschen zu schauen, wie entwickelt sich bei mir das ganze Thema. Ich will vor allem auch wissen, man passt ja auch immer mal wieder seine Ernährung an, isst auch mal neue Sachen, bestellt dann vielleicht auch mal häufiger Essen, weil einfach viel Stress ist, um einfach mal ein bisschen zu checken, okay, wo steht man dann und was macht das Essen eigentlich mit einem? Und damit habe ich mich sehr viel beschäftigt und ich weiß, dass du das auch hast.
Ganz genau, das hat uns so ein bisschen zu dem Thema von dieser Folge gebracht. Ich hatte auch einen Glukosesensor. Der letzte lag bei mir auch schon so 2-3 Jahre zurück. Ich habe das vor 2-3 Jahren schon mal gemacht und jetzt dann eben vor gut 2-3 Wochen nochmal. Und wird auch sehr häufig nachgefragt. Deswegen sicher mal spannend, dass wir darüber ein bisschen quatschen.
Absolut. Wo soll man anfangen, Mario?
Ich glaube, bevor wir tiefer einsteigen in dieses ganze Zuckerthema, Glukosethema, sollten wir mal kurz drüber sprechen, wie denn die Blutzuckerregulation überhaupt funktioniert im Körper. Und da gibt es so zwei ganz bekannte Begriffe. Insulin, sehr bekannt, kennen, glaube ich, viele Leute. Und dann gibt es noch den weniger bekannten Gegenspieler, das Glucagon. Und ich glaube, wir schauen uns das jetzt einfach beispielhaft mal an, wenn wir jetzt was essen. Dann wird das ja verdaut im Darm. Da wird dann diese Kohlenhydrate werden aufgespaltet und teilweise in Form von Glucose eben aufgenommen. Was passiert dann? Der Blutzuckerspiegel, der steigt im Körper. Und dann will der Körper eigentlich immer ein gewisses Gleichgewicht halten. Also der Blutzuckerspiegel, der sollte im Idealfall immer in einem gewissen Bereich liegen. Und da gibt sich der Körper auch Mühe, dass er in diesem Bereich gehalten wird. Und zwar ins Insulin wird dann ausgeschüttet, wenn nach der Mahlzeit der Blutzuckerspiegel steigt. Insulin wird von der Bauchspeicheldrüse produziert, wird da ausgeschüttet und sorgt im Grunde dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Was macht Insulin?
Ja, im Grunde nimmt es den Blutzucker aus dem Blut raus und bringt ihn in die Zellen, oder? Und speichert ihn. Und dementsprechend haben wir natürlich auch einen niedrigeren Blutzuckerspiegel danach.
Ganz genau. Ja. Und ganz besondere Anlaufstellen für diesen Blutzucker, der da eben raustransportiert wird, sind eben die Muskelzellen und die Fettzellen und auch die Leber, wo ein bisschen was gespeichert wird in Form von Glykogen. Das ist auch noch ein wichtiger Begriff, das ist die sogenannte Speicherglucose. Da werden so komplexe Moleküle gebaut und der Körper legt sich da gewissermaßen einen kleinen Vorrat an für Fastenzeiten zum Beispiel. Intervallfasten und so weiter und so fort.
Und Sport.
Und Sport, ganz genau. Und das ist dann eigentlich schon die ganze Hexerei gewesen. Also Insulin sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel erniedrigt wird. Glucagon sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel erhöht wird, wenn er denn mal niedrig sein sollte. Zum Beispiel eben während einer Fastenperiode oder eben über Nacht.
Oder während Sport.
Oder während Sport, ganz genau. Und die sorgen dann in gewisser Weise für so ein Gleichgewicht, für so eine Homöostase, dass der Blutzuckerspiegel in dem Bereich bleibt, wo der Körper auch immer genügend auf Glucose zurückgreifen kann, damit er auch Energie hat. Und da gibt es natürlich viele weitere Einflussfaktoren, aber ich glaube, für ein gewisses Grundverständnis reicht das jetzt erstmal, dass man weiß, was ist Insulin, was ist Glucagon, was passiert mit dem Zucker, wenn er aus dem Blut wieder rauskommt, wo geht er hin und wo wird er vielleicht auch verarbeitet. Jetzt zum Beispiel in der Muskulatur wird er ja gebraucht und im Fett wird er auch einfach nur gespeichert. Und das sieht man dann auch.
Also ich glaube auch, dass das reicht nur als Basics. Wir werden wahrscheinlich nachher noch ein bisschen tiefer in das ganze Thema Insulin auch noch eintauchen und ja sowieso auch jetzt als allererstes mal in das Thema, wie misst man eigentlich Glucose? Wie kann man jetzt überhaupt nachweisen, dass der Glucosespiegel nach einem Essen steigt? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten zu messen, ob der Glukosespiegel über eine längere Zeit erhöht ist. Gibt es auch Marker für. Und da tauchen wir jetzt einfach mal kurz ein. Fangen wir mal mit dem nüchternen Blutzucker an, Mario. Wozu braucht man den?
Genau, nüchtern Blutzucker. Ich glaube, wenn man mal schon bei einer Vorsorgeuntersuchung vielleicht mal war, da wird hin und wieder, ist nicht bei allen Vorsorgeuntersuchungen, einfach mal der nüchtern Blutzucker mitbestimmt. Vor allem bei Personen, die irgendwie Risikofaktoren haben, wie dass man jetzt zum Beispiel eine zuckerkranke Person in der Familie schon hat. Dann wird der nüchtern Blutzucker gemessen. Was macht man da? Das steckt schon ein bisschen im Namen drin. Man isst eine gewisse Periode nichts. Meistens sind das so 12 Stunden. Also eigentlich reicht es, wenn man früh zu Abend isst und am nächsten Tag in der Früh dann zum Arzt geht, sich Blut abnehmen lässt. Und da wird dann dieser nüchtern Blutzucker eben bestimmt. Und da schaut man sich an, in welchem Bereich der dann genau liegt. Und da gibt es so grob diese drei Bereiche. Ein idealer Wert sind unter 100 Milligramm pro Deziliter. Also immer die Frage, ob man es eben in Millimol pro Liter oder Milligramm pro Deziliter. Aber ich glaube, der Einfachheit halber bleiben wir jetzt immer bei Milligramm pro Deziliter. Weil ich glaube,
das ist auch das Üblichste.
Ja, genau, das ist viel geläufiger. Mhm. Und dann gibt es noch diesen Zwischenbereich, wo man sagt, das ist diese Insulinresistenz oder dieser Prädiabetes, das sind so zwischen 100 und 125 und ab 126 spricht man dann eigentlich von einem Diabetes. Und ein Problem von diesem nüchternen Blutzucker ist halt sehr punktuell und er misst wirklich nur die Glukose, da wird kein Insulin berücksichtigt, da werden keine anderen Faktoren mit berücksichtigt. Das ist schon mal eine Schwäche. Trotzdem wird sehr häufig genutzt, wird sehr häufig bestimmt und
im Grunde von Diabetikern bis dato zumindest eigentlich das Standardverfahren, um regelmäßig zu testen, wo steht man, oder? Der Diabetiker hat sich bis heute eigentlich einfach unfassbar häufig gestochen. Da kommen wir jetzt aber gleich dazu, warum das nicht mehr unbedingt nötig ist, aber das ist natürlich wirklich eigentlich der Standardtest gewesen. Hat ein bisschen den Nachteil, gerade bei gesunden Menschen. Wir haben schon ein bisschen angespielt, okay, es kann natürlich auch mal bei Sport sein, dass der Blutzucker erhöht ist. Wenn du jetzt mit dem Radl hingefahren bist, kriegst du direkt die Blutabnahme. Kann halt sein, dass du über 100 bist, aber es ist eigentlich alles in Ordnung. Das heißt, es ist so ein bisschen,
Schwächen.
Er hat ein paar Schwächen und er ist halt super punktuell. Das heißt, ein bisschen schwierig, wirklich verlässliche, auch longitudinale Daten zu bekommen, weil es kann ja trotzdem sein, dass du 3-4 Mal zu einem super blöden Zeitpunkt misst. Eigentlich ist gar nichts. Ne? Es kann aber genau andersrum eben auch sein. Deswegen, ja, ist nicht ganz, ganz perfekt, aber am Ende des Tages war es halt auch irgendwie so, da kommen wir her. Ja? Das ist so die Basis immer gewesen.
Ja, für diese longitudinalen Daten, die du jetzt auch schon angesprochen hast, da gibt es dann sowas wie den HbA1c. Haben auch, glaube ich, schon einige davon gehört. Ist auch ein sehr geläufiger Begriff. Diabetiker kennt es nicht wirklich unter HbA1c, sondern einfach Langzeitzucker.
Genau, ja, also im Grunde, wir haben halt unsere roten Blutkörperchen und die werden einfach über die Zeit hinweg in ihrer Lebensphase, werden die im Grunde glykiert, nennen wir das. Das heißt, die bekommen Zucker angeheftet. Ganz vereinfacht gesagt. Werden bezuckert, genau. Genau. Der Grad zu dem, wie stark sie eben bezuckert sind, das wird da im Grunde gemessen. Und da kann man sich so ein bisschen so ganz grob merken, ein 5er HbA1c ist ungefähr ein durchschnittlicher Blutzucker von ungefähr 100 Milligramm pro Deziliter, was wir gerade hatten. Wenn du den quasi konstant über deinen Tag hinweg oder über deine Monate hinweg ungefähr ein 100er Blutzucker hast, sicherlich manchmal drunter, manchmal drüber, aber sagen wir im Schnitt, dann bist du ungefähr bei einem 5er HbA1c. Und das ist natürlich super spannend, hat auch ein paar Einschränkungen. Einerseits bezieht es sich ja auf rote Blutkörperchen, die leben ungefähr 3 Monate. Das heißt, man kann ihn jetzt nicht...
länger, genau, so 120 Tage.
Okay, ja, Entschuldigung, genau, also 3,5 bis 4 Monate. Und der Nachteil ist natürlich dann, dass du nicht irgendwie von einem Monat auf den anderen eine Messung machen kannst, weil die Veränderung viel länger braucht, um wirklich einzutreten, ne? Außerdem hast du den Nachteil, dass er natürlich nicht mit einbezieht, was passiert eigentlich mit unseren Hormonen, mit unserem Insulin zum Beispiel. Das beachtet er auch nicht, macht der nüchtern Blutzucker auch nicht. Aber das sind halt so ein paar Themen, bleiben noch so ein bisschen beiseite gelegt, aber schon viel aussagekräftiger, weil wir sehen, okay, wir schauen einfach mal 3 bis 4 Monate in die Vergangenheit und sehen, okay, wo war dieser Blutzuckerspiegel ungefähr.
Voll. Ich will jetzt auch gar nicht so weit abschweifen. Bei HbA1c ist auch ganz spannend, wie du schon gesagt hast, da sind diese gezuckerten roten Blutkörperchen oder Hämoglobinmoleküle. Und dieses Gezuckerte an und für sich, das rote Blutkörperchen funktioniert trotzdem noch zu 100% normal. Also das beeinträchtigt jetzt nicht irgendwie die Fähigkeit von dem roten Blutkörperchen Sauerstoff zu transportieren. Das Problem haben wir aber bei Protein zum Beispiel schon, weil dieser Zucker, der ist ja nicht nur im Blut, der geht natürlich auch ins Gewebe raus. Und da gibt es natürlich schon Proteine, an die der Zucker binden kann. Und ja, das ist wie, wenn man sich so ein Netz vorstellt, wo die Fasern so übereinander gleiten. Wenn man da Superkleber drauf tropft, dann klebt das. Dann wird das auch irgendwann brüchig und geht kaputt. Und genauso geht es dann auch unserem Gewebe. Also je höher eben dieser Blutzuckerspiegel auch ist, auch der durchschnittliche Blutzuckerspiegel, wie du schon gesagt hast, steht das ja auch so ein bisschen in Beziehung mit dem HbA1c, desto schlechter geht es auch unserem Gewebe und unseren Organen. Das ist ja dann auch verantwortlich für diese ganzen Folgeerscheinungen, die man hat. Aber nur als kurzer Exkurs, weil es eben auch mit dem HbA1c ein bisschen was zu tun hat.
Man merkt schon, also wir werden jetzt immer weiter darauf eingehen, dass Oberblutzucker natürlich was ganz was Schlimmes ist und wer sagt was ganz was Schlimmes, aber auf jeden Fall nicht gesund ist. Aber da kommen wir jetzt, ich glaube, wir gehen die Stufen jetzt immer weiter rauf und werden dann natürlich immer klarer uns dazu äußern. Genau, was gibt's noch? Was ist vielleicht so ein bisschen eigentlich State of the Art?
Wenn es jetzt um diese Bestimmung von Blutzucker geht, vor allem bei der Diagnose von dem Diabetes, sage ich jetzt mal, und wir wollen ja heute eigentlich gar nicht so viel über Krankheit reden, sondern eigentlich eher bei Gesundheit bleiben, Gesundheitserhaltung, aber da ist dieser orale Glukosetoleranztest noch sehr wichtig, abgekürzt OGTT, der hat eine höhere Aussagekraft als jetzt diese ganzen punktuellen Werte, wie zum Beispiel nüchtern Blutzucker oder HbA1c, wie du schon gesagt hast. Wie kann man sich das vorstellen? Ist nicht angenehm. Ich persönlich habe es noch nie gemacht.
Ich will es auch gar nicht machen. Ich glaube, ich würde mich den ganzen Leute Tag furchtbar fühlen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich glaube auch, das ist eine ganz wilde Erfahrung. Ja. Wie läuft das ab? Man geht da auch nüchtern zum Arzt und zum Zeitpunkt Null, das heißt, wenn man praktisch zum Arzt kommt, wird erstmal Blut abgenommen. Dann schaut man sich mal an, wie steht es denn gerade um den Blutzuckerspiegel. Was man manchmal noch mit abnimmt, ist eben Insulin oder C-Peptid, was das ist, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann trinkt man eine Lösung mit 75 Gramm Glucose, also mit 75 Gramm Zucker. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Zuckerwürfel, den sich manche Leute ja auch in den Tee oder in den Kaffee reingeben, der hat ca. 3 Gramm, da sind 25 Zuckerwürfel, Zuckerstücke, die man da auf einmal trinkt. Und auch wirklich ganz im Sinne der Medizin, das sollte man natürlich zu Hause nicht machen, aber da will man einfach die Reaktion vom Körper testen auf so eine hohe Menge an Zucker, wie schnell der Blutzuckerspiegel dann auch wieder sinkt.
Ja, und man darf es ja auch nicht genießen, gell? Also man muss es auch sehr schnell trinken.
Genau, 5 Minuten. Ja, Innerhalb von fünf Minuten muss das weg sein. Ja. Kann man sich auch die Nase zuhalten, dann geht es vielleicht ein bisschen leichter. Aber genau. Und dann wird nach einer Stunde und nach 2 Stunden das Ganze nochmal gemessen. Also jeweils wieder eine Blutabnahme und dann schaut man sich im Nachhinein einfach die Werte an. Und da gibt es dann auch wieder diese Normalbereiche. Wenn das jetzt unter 2 Stunden unter 140 ist, ist alles gut. Dann gibt es noch diesen Graubereich, 140 bis 200. Und ja, über 200 bekommt
dann
man
dann
den Diabetes
in die
Krankenakte geschrieben.
Ja, ja. Nee, und das Spannende ist natürlich, das hast du jetzt am Anfang schon angesprochen, man kann natürlich dann auch noch den nüchternen Insulin vorher bestimmen, theoretisch auch danach noch Insulin bestimmen. Man kann eben auch C-Peptid bestimmen. C-Peptid ist im Grunde einfach eine Vorstufe von Insulin. Das heißt, man kann sehr gut einsehen, okay, wie viel Insulin wird gerade produziert. Also super spannender Marker. Und das macht, finde ich, eigentlich den OGTT dann wirklich zum Goldstandard, weil man eben auch das Verhältnis zwischen Insulin und dem Blutzucker wirklich bestimmen kann. Und das zeigt uns eben auch, okay, wie insulinresistent ist jemand. Also wie viel Zucker nimmt er sonst zu sich und wie viel ist der Körper schon gewöhnt und wie viel versucht der Körper eh schon die ganze Zeit alles irgendwie zu senken und irgendwie gegenzuarbeiten und kommt gar nicht hinterher. Ne? Und das ist eigentlich der einzige Test, wo man das wirklich sehen kann. Da fallen einfach HbA1c und nüchtern Blutzucker so ein bisschen short. Die kommen nicht auf diese Genauigkeit natürlich.
Ja, und vielleicht für die Leute, die nicht genau wissen, wenn wir jetzt immer von Insulinresistenz reden, was das genau bedeutet.
Muss man auch noch erklären?
Im Grunde ist es so, wenn man sich sehr lange mit sehr viel Zucker plagt, sage ich jetzt mal, oder seinen eigenen Körper damit plagt, ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin produzieren muss, weil dieser Effekt, dass Insulin den Zucker aus dem Blut ins Gewebe transportiert, zu den Muskeln, in die Leber transportiert, der nutzt sich irgendwann ab. mehr oder weniger. Das heißt, man wird gewissermaßen resistent, die Zellen sind nicht mehr so sensibel, wenn jetzt Insulin kommt, und nach diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip, der Schlüssel passt dann nicht mehr so gut, deswegen müssen dann einfach, brauchen wir mehr von dem Insulin, dass die gleiche Menge an Zucker rausgeschafft werden kann. Und das heißt, man hat einen hohen Blutzucker und auch gleichzeitig sehr viel Insulin im Blut, weil halt die große Menge einfach gebraucht wird, dass man den Zucker überhaupt noch los wird. Und das wird dann immer mehr und mehr, und das ist dann eben diese Insulinresistenz. Das ist noch nicht ein Diabetes, das ist halt eben die Vorstufe. Und
genau, ja, ja. Ist noch nicht dieses Krankheitsbild. Ist halt eigentlich das Krankheitsbild Insulinresistenz de facto, ne?
Ja.
Da kann man auch, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, also wenn man wirklich perfekt aufgestellt ist, hat man wahrscheinlich ungefähr einen nüchternen Insulinwert von 5. Auf die Einheit dürfte mich jetzt nicht festnageln, das müsste ich jetzt nochmal nachsehen. Und wenn man dann zum Beispiel sehr stark insulinresistent ist, dann kann das halt schnell mal bei 15 sein. Und das ist natürlich relativ krass. Und Insulin hat dann eben auch noch diesen ganz, ganz großen Nachteil, dass es im Grunde die Lipolyse hemmt, also den Abbau von Fett. Und das heißt, wenn man jetzt die ganze Zeit mit einem 15er Insulinwert rumrennt, dann tut man sich unfassbar schwer, auch abzunehmen oder generell Fett zu verlieren. Und das ist auch immer so ein bisschen dieses Dilemma, was viele Zuckerkranke haben oder generell Menschen, die viele Kohlenhydrate essen, dass es unfassbar schwierig wird, abzunehmen, weil ab dem Moment, wo du direkt irgendwie, weil wieder irgendwas Kleines mit nur ein bisschen Kohlenhydraten isst, direkt der Insulinspiegel noch weiter steigt, einfach reaktiv, und du eigentlich gar kein Fett abbauen kannst. Der Körper hat gar nicht die Fähigkeit mehr.
Genau, das ist der doppelte Effekt, weil, ja, wie du sagst, einerseits hemmt es die Lipolyse,
ja,
und zweitens hat man über eine längere Zeit einen viel höheren Blutzuckerspiegel,
genau,
und das wird ja dann alles, der Zucker, wenn er nicht gebraucht wird, der wird ja dann auch in Teil in Fett umgewandelt,
genau,
und,
ja, also ist, du stopfst
die doppelte Keule.
Du stopfst, ja, die Zellen immer weiter mit Fett voll, aber kannst es gar nicht mehr abbauen. Also es ist eigentlich wie so ein Teufelskreislauf, und ja, das ist super bitter, aber deswegen umso wichtiger, dass wir jetzt mal darüber reden und das so ein bisschen runterbrechen, was man alles machen kann, was man alles messen kann und, ja, was man jetzt vor allem heute sehr gerne macht, CGMs. Ist, glaube ich, so ein bisschen die nächste Stufe, oder?
Ganz genau. Wie ist man zu diesem CGM überhaupt gekommen? Da war so ein bisschen die Überlegung, man hat auch gesehen, nüchtern Blutzucker sehr punktuell, ein HbA1c ist zwar ein Langzeitzuckerwert, hat aber auch eben diese Nachteile, die du schon angesprochen hast, dass er verfälscht werden kann durch, es gibt einige Leute, das ist jetzt nicht super selten, dass man irgendwie eine Blutung im Gastrointestinaltrakt hat, dass man irgendwie ein Magengeschwür hat oder im Darm irgendwie ein Problem. Und wenn man da irgendwie Blut verliert, dann hat man natürlich auch weniger rote, man verliert dann natürlich auch, also Vollblut, das heißt, da gehen natürlich auch rote Blutkörperchen mit raus, die gezuckert sind, und die machen den HbA1c dann falsch niedrig, obwohl er eigentlich in einem zu hohen Bereich wäre, wird er dadurch so ein bisschen verwässert. Und da gibt es noch ein paar weitere Punkte. Auf jeden Fall hat man sich dann überlegt, das Beste wäre doch eigentlich, wenn man den Blutzuckerspiegel über den ganzen Tag hinweg messen könnte und dann einen Bereich spezifiziert oder sich eben sucht, indem man idealerweise den ganzen Tag über sein soll. Das bezeichnet man dann als Time in Range. Und da hat man dann diese ganze Variabilität, die kann man dann perfekt abbilden, indem man sagt, mein Blutzucker, der ist den ganzen Tag über zu hoch, also im Durchschnitt, also man bekommt einen Durchschnittswert und man sieht eben auch, wie sich diese Variabilität verhält. Das heißt, wie hoch geht der Blutzucker rauf und runter nach unterschiedlichen Mahlzeiten. Das ist eben dieses Konzept, was man da sich rausgesucht hat. Und offiziell ist diese Time in Range zwischen 70 und 180 Milligramm pro Deziliter. Also 180 ist ein super hoher Wert.
Und, um das mal klarzustellen.
Genau. Ja. Also da darf man sich nicht in Sicherheit wiegen und sagen, vor allem wenn man gesund ist, wenn es einem eigentlich gut geht, dass man eine Zeit von irgendwie 99% innerhalb von diesen Bereichen hat. Das ist jetzt nichts Besonderes, das sollte eigentlich der Standard sein. Und diese Bereiche von den 70 bis 180, die hat man halt für einen Diabetiker oder für Diabetiker einfach spezifiziert und hat da einen Zielwert festgelegt, die sollten so über 70% der Zeit über den Tag hinweg innerhalb von diesem Bereich sein, zwischen 70 und 180. Also da sieht man mal den unterschiedlichen Standard, den man hat. Mhm. Ein Gesunder sollte 100% innerhalb von diesen beiden Werten liegen. Und bei einem Diabetiker setzt man natürlich den Wert etwas lockerer.
Diabetiker sollte auch, ne? Es kommt ein bisschen darauf an, wie der Diabetiker halt auch mit der Krankheit umgeht, ne? Und wie gut er das Thema unter Kontrolle hat. Also theoretisch,
ja.
Ich glaube, viele Diabetiker kriegen das sehr, sehr gut hin. aber leider eben auch viele nicht. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen das Thema, gerade wenn du relativ spät im Leben erst an Diabetes erkrankst, dann dich da überall noch reinzuarbeiten, das alles zu verstehen und da wirklich umgehen mit zu lernen im Alltag ist natürlich schon schwierig. Genau, aber deswegen diese Range wurde halt so gesetzt und ist erstmal natürlich schon mal ein Riesenfortschritt, wenn man das einfach schafft als Diabetiker. Das ist ja schon ein riesiger Hebel. Ne? Genau, wo würdest du selber sagen, wo würdest du dich aufhalten wollen?
Ich glaube, ich würde mir persönlich so einen Bereich von auch 70 bis 140 wahrscheinlich setzen. So habe ich es jetzt auch gemacht.
Ja.
So habe ich es auch in der App, mit der man das ja alles nachvollziehen kann, auch eingestellt. Und es ist eigentlich ganz praktisch, weil da bekommt man dann am Ende des Tages so eine kleine Auswertung. Man kann auch die Bereiche im Nachhinein noch verändern und irgendwie sagen, ich möchte jetzt mal checken, wie es denn im Bereich von 70 bis 180 war. Ich da auch wirklich die ganze Zeit drin, wie es vielleicht von 70 bis 160, 140. Ich glaube, da muss man einfach für sich selber mal schauen, was da vielleicht ein guter Zielbereich wäre. Und in dem ersten Schritt geht es ja erstmal ums Beobachten. Das finde ich eigentlich das Tolle an der ganzen Sache. Mehrwert.
Genau. Ja. Ja, genau, jetzt also einfach nochmal ein bisschen, um das nochmal zu ordnen. Also was ist ein CGM? Das ist im Grunde ist einfach ein Sensor, also ein Continuous Glucose Monitor. Ein Sensor, den man sich meistens in den Armen, aber manche machen es auch an den Bauch. Ganz unterschiedlich. Das Wichtige ist eigentlich, dass du im Grunde an Gewebe kommst, ne? An Gewebe, was so ein bisschen, also nicht in den Muskel, sondern über den Muskel.
Unter Hautfettgewebe.
Subkutan, genau. Kommst und da misst dieser Sensor eben den Glukosespiegel. Hat den Nachteil, dass es immer ein bisschen nachhinkt. Also es ist nie ganz so schnell wie der Blutglukosewert. Es braucht immer noch so 15 Minuten länger, bis das wirklich so durchdiffundiert ist in das Gewebe. Ne? Aber gut, dieser Nachteil, würde ich jetzt mal sagen, ist ein bisschen vernachlässigbar. Weil du hast die gleiche Aussagekraft, oder? Und diesen Sensor, den kannst du dir im Grunde kaufen, kannst du dir dann selber applizieren, also selber an den Arm stechen. Ist zwar eine Nadel, ja.
Ich wollte gerade sagen, stechen ist ganz wild ausgedrückt.
Ja.
Und auch wenn man diesen Applikator, also dieses Modul, mit dem man sich den Sensor dann wirklich aufbringt, auch anschaut, dann denkt man sich so, oh wow, das schaut jetzt aber sehr bedrohlich aus.
Die Nadel ist auch nicht so kurz.
Ne? Genau, die Nadel ist nicht schon, so kurz, ne? Aber man spürt es halt, also ich habe es nicht gespürt.
Ja.
Es ist dann immer so ein bisschen vorsichtig beim Aufbringen, aber wenn man es eben dann macht, dann ist eigentlich sehr, im Nachhinein denkt man sich dann so, die Sorge war komplett nicht berechtigt.
Nee,
kommt
genau,
natürlich also auch auf die Stelle drauf an, aber genau, das ist in der Regel sehr, sehr entspannt möglich. Und die Sensoren, die sind jetzt auch immer kleiner geworden. Die waren früher größer als eine 2-Euro-Münze, heute sind sie irgendwie so groß wie eine 5-Cent-Münze, das heißt, da hat sich super viel getan. Und was auch dieses Continuous, das ist auch in den letzten Jahren erst so ein bisschen gekommen, weil vor den CGMs waren die FGMs, also die Flash Glucose Monitors, wo man halt jedes Mal mit dem Smartphone oder mit irgendeinem Lesegerät noch hat hinfahren müssen zum Sensor. Also einfach mal kurz scannen, so wie man mit der Bankomatkarte im Supermarkt bezahlt, war das auch so ein kurzer Scan von dem Glukosesensor und da war das halt auch nur so gut, wie man halt auch häufig gemessen hat. Und
genau.
Das ist jetzt obsolet.
Ich meine, das ist immer noch viel besser, oder? Aber jetzt schaust du halt einfach auf dein Handy und hast auf einmal eine Linie und kannst genau nachverfolgen, wo du die letzten Stunden bis Tage im Grunde warst. Und das ist natürlich ein unfassbar großer Fortschritt gewesen und macht das natürlich auch irgendwie so richtig massentauglich. Ne? Einfach super, super convenient. Genau, und was ist jetzt eigentlich der Vorteil? Also ich würde als größten Vorteil eigentlich sagen, okay, du kannst alles erstmal wirklich kennenlernen, du kannst sehen, okay, wie reagierst du auf Umwelteinflüsse? Aber du kannst vor allem richtig gut tracken, wie variabel dein Blutzucker sich eigentlich verhält. Und vielleicht da sollte man noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was kann mit dem Blutzucker alles passieren? Wir haben am Anfang schon kurz gesagt, okay, du isst was, dann geht er hoch, okay. aber er kann ja auch wiederum runtergehen. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, die irgendwie passieren können, auch je nachdem, was du isst. Ich glaube, da sollte man vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, welche Ernährungsformen oder welche Makros, also Proteine, Fette oder Kohlenhydrate, was überhaupt erzeugen. Man kann auch irgendwie darüber reden, mal welche Reihenfolge macht eigentlich Sinn. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ich glaube, da sollten wir es ein bisschen tiefer eintauchen. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit diesem postprandialen Dip, wie man ihn so schön nennt. Erklär vielleicht einfach mal kurz, was damit gemeint ist.
Ja, also postprandialer Dip, das heißt einfach, postprandial bedeutet nach einer Mahlzeit. Und ich glaube, viele von uns kennen es, ich kenne es selber auf jeden Fall, wenn man eine sehr große Mahlzeit isst oder vor allem eine sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit, dann ist man zwar gut satt, aber man wird auch enorm müde, wenn man, also ich würde sagen mal so ja, 20 Minuten später oder eine halbe Stunde später, da kommt dann einfach unweigerlich, egal wie viel man Kaffee auch getrunken hat, direkt nach dem Essen, man wird einfach kurz müde, man kann sich nicht mehr gut konzentrieren, hat auch so einen Brain Fog und Anführungszeichen, dass man auch nicht mehr ganz so klar denken kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr häufig. Ich glaube, das kennt jeder, auch wenn man sich irgendwie sehr, sehr gesund ernährt. Und trotzdem kommt es, glaube ich, immer mal wieder dazu, dass man das so erfährt. Und was heißt das, wenn man das auf die Blutzuckerkurve überträgt? Im Grunde steigt der Blutzuckerspiegel relativ stark an, sehr, sehr steil und auch sehr, sehr hoch, wenn es halt eben auch viele Kohlenhydrate waren, die im Darm dann abgebaut werden und als Glukose im Blut dann landen, also als Blutzucker. Und der Blutzucker nach diesem Peak, der geht dann wieder runter. Und auf die Art und Weise, wie er runtergeht, da kann man dann schon auch einiges wieder ablesen. Was ich auch ganz spannend fand, ich hatte schon sehr oft die Diskussion, dass Leute es vielleicht mal probiert haben mit diesem CGM. Und die haben dann zu mir gesagt, ja, eigentlich ist es doch wunderbar, wenn, also es ist gar nicht so tragisch, dass es steil hochgeht, Hauptsache es geht danach wieder steil runter. Und das ist auch sehr stark zu kurz gedacht.
Genau, das ist nur die halbe Geschichte.
Das ist nur die halbe Geschichte.
Ab dem Moment, wo es steil hochgeht, hast du eigentlich schon verloren. Das ist im Grunde das, was man wissen muss, genau. Ja. Das willst du tunlichst verhindern. Du willst eigentlich, im Optimalfall willst du, dass es vielleicht irgendwie um 20 Milligramm mal steigt, okay? Das ist eigentlich perfekt, aber mehr willst du eigentlich nicht sehen, weil du sonst eben immer diesen postprandialen Dip hast, über den wir gerade geredet haben, und der zeigt sich eben in einem wirklichen Dip im Blutzuckerspiegel, oder? Und du landest dann irgendwie unten bei 70 oder sogar unter 70 mal schnell, und das macht dich unfassbar müde und träge und führt dann über den Verlauf des restlichen Tages häufig auch dazu, dass du generell ein bisschen variabler bist, weil das Insulin dann einfach sich deutlich schwerer tut, sich wieder einzupendeln auf ein wirklich brauchbares Muster. Weiterer Nachteil am Dip: du wirst super hungrig nochmal. Also zumindest nicht ungewöhnlich. Du kriegst nochmal so einen Heißhunger. Und das willst du ja eigentlich auch nicht. Das ist ja auch eigentlich nicht das, was du erreichen willst. Deswegen, viele kennen es vielleicht, wenn man reine kohlenhydratreiche Mahlzeit isst, meinetwegen beim Skifahren ein Germknödel, dann fühlt man sich danach nicht wirklich satt. Sondern man hat eigentlich eh schon wieder Hunger nach einer halben Stunde. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Genau. Also das so ein bisschen dazu. Steilen Anstieg wirst du immer vermeiden, und du willst generell eigentlich Anstiege vermeiden, die irgendwie über 20 bis 30 Einheiten sind. Ja.
Ein normaler Anstieg, also eine normale Schwankung, die ist, glaube ich, völlig normal, oder haben wir ja auch schon, hast du ja auch schon gesagt, also wenn sich da in einem gewissen Bereich bewegt, deswegen spezifiziert man für sich selber ja auch diesen Optimalbereich, der bei mir jetzt zum Beispiel zwischen 70 und 140 lag, wo ich sage, da möchte ich eigentlich irgendwie 98% oder 99% meiner Zeit drin verbringen, dann ist es normal, dass es hochgeht. Man unterscheidet dann auch noch, geht es sehr steil hoch oder geht es eher flach hoch. Das kommt wieder darauf an, wie viele Kohlenhydrate, wie viele Fette, wie viele Ballaststoffe zum Beispiel auch mit dabei sind. Aber nochmal kurz vorher zu diesem Mythos: Es ist gut, wenn es schnell hoch und schnell runter geht. Das ist eigentlich nicht gut. Ja. Man möchte es eigentlich so schaffen, dass der Blutzucker recht langsam ansteigt und dann schon auch schnell wieder runtergeht. Aber die Höhe von dieser Zacke, von dieser Spitze, die ist sehr wohl entscheidend. Also es ist nicht gesund, wenn man von 90 auf 180 hochschießt und dann geht es halt wieder schnell runter. Das heißt am Ende nichts anderes, als dass deine Insulinregulation schon noch funktioniert. Aber wenn du so weitermachst, dann wirst du irgendwann dir mal eine ganz ordentliche Insulinresistenz herbeizüchten oder sogar Diabetes halt dann auch auf lang oder kurz. Also das heißt, da kann man auch schon eine Schlussfolgerung ziehen.
Genau, ja, voll. Gut, dass du es noch aufgebracht hast. Sehr gut. Ja, genau. Also was wollen wir? Wir wollen im Grunde einfach, dass diese Variabilität möglichst gering ist. Du hast jetzt gesagt zwischen 70 und 140. Optimalfall willst du es natürlich noch niedriger haben, aber klar, das ist im Alltag teilweise gar nicht möglich. Man isst da mal irgendwo anders zum Mittag, dann ist da halt Reis drin. Ja gut, und dann steigt es halt auch mal ein bisschen stärker. Ich glaube, da muss man auch realistisch bleiben. Aber wenn man in diesem Bereich von 140 bis 70 ist, ist man ja eh schon super aufgestellt. Dann bist du ja in einem Bereich, wo du auf keinen Fall im Laufe deines Lebens irgendwie einen Diabetes entwickeln wirst. Also außer du hast irgendeine Autoimmunerkrankung. Aber da gehen wir jetzt lieber nicht drauf ein. Das sind schon wieder ganz, macht ein riesiges Fass auf. Aber das ist schon richtig stark eigentlich, ne? Und da bist du eigentlich schon auf einem guten Weg. Wenn du es dann richtig ernst nehmen willst, dann kannst du natürlich noch weitergehen, ne? Und sagen, okay, ich möchte maximal 130 machen oder so. Da kann man kann alles auf die Spitze treiben und alles noch ein bisschen besser machen. Aber das muss auch irgendwie in den Alltag halt reinpassen.
Das muss man auch selber für sich rausfinden. Ich glaube, in dem ersten Schritt bei einem CGM, so haben wir es ja auch gemacht, da geht es mal um dieses Beobachten, um dieses Anschauen. Wenn ich was esse, was passiert denn dann? Wenn ich Nudeln esse, wenn man mal einen Burger isst, wenn man mal eine Pizza isst, wenn man mal Sushi isst und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, einfach sehr spannend zu sehen, was passiert dann mit dem Blutzucker. Und wir haben ja auch gesehen, wir haben ja völlig unterschiedlich auf gewisse Sachen reagiert. Bei mir war zum Beispiel Nudeln ein sehr großes Problem. Also da waren es wirklich massive Spitzen. Andersrum bei Pizza oder bei Burger, da war alles super im Rahmen. Also da war es sehr entspannt. Oder auch mal bei Sushi.
Ja, bei mir ist es Reis, genau. Bei mir, also Reis kann ich, also das darf ich einfach nicht essen.
Weißer
also
Reis
wirklich,
ist deine
wirklich weißer Reis. Also das ist schlimmer als alles andere. Also ich kann wirklich mir selber einen Kuchen machen oder ich kann wirklich puren Zucker essen. Reis killt mich komplett. Also das ist wirklich heavy. Nach einem Sushi, da gehe ich sogar auf fast 200 hoch. Also das ist wirklich, wirklich wild. Was es jetzt natürlich gibt, ist so frittiertes Sushi. Das wird jetzt ja immer moderner. Das führt dazu, dass es nicht passiert. Aber es hat wieder andere Probleme. Darüber reden wir jetzt aber auch nicht. Aber am Ende des Tages, was das natürlich eine gut überleitet, ist eigentlich, okay, wie kann man jetzt eigentlich Dips und vor allem diese starken Peaks ein bisschen vermeiden und trotzdem vielleicht Kohlenhydrate zu sich nehmen. Das ist ja auch super spannend. Und super individuell natürlich alles, wie du gerade schon angespielt hast. Aber was kann man machen? Und ich habe gerade schon gesagt, okay, frittiert sorgt dafür, dass es dass der Peak weniger stark ist. Jetzt will ich nicht sagen, dass man frittierte Sachen essen soll, weil das hat wieder ein riesiges anderes Problem mit den ganzen ungesunden Fetten. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Das ist auch super wichtig, das nicht zu machen. Aber was lernen wir daraus? Wenn wir fettreiche Nahrung dazu essen, zu den Kohlenhydraten, dann ist der Peak nicht so stark. Einfach, weil die Aufnahme nicht so schnell erfolgt oder gar nicht erfolgt teilweise, weil es einfach durchgeleitet wird. Und das ist ein Riesenvorteil und den können wir uns zunutze machen. Gleichzeitig könnte man auch sagen, man fängt mal mit einem Salat an, mit Ballaststoffen an. Das ist auch nachweislich einfach deutlich besser, weil man danach nicht so einen starken Peak hat. Also
gleicher
Fett
Grund. Weil die Darmpassage einfach ein bisschen verlangsamt wird und nicht sofort die kompletten Kohlenhydrate, die man irgendwie gerade mit der Mahlzeit gegessen hat, dann auch wirklich aufgenommen werden.
Ja, das Spannende in Ballaststoffen ist ja auch, dass sich so eine Art Biofilm, sag ich mal, bildet im Darm, der natürlich auch nochmal ein bisschen protektiv wirkt. Also es ist nochmal besser natürlich als die Fette. Nochmal löblicher.
Das sorgt auch bei allen Nährstoffen dafür, dass die ein bisschen langsamer aufgenommen werden.
Ja.
In dem Fall, vor allem für die Kohlenhydrate, ist es sehr, sehr positiv.
Ja,
weil man diese Kurve, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, die macht es einfach ein bisschen flacher. Ja. Und vielleicht zur Kurve generell, was man ja auch sieht bei einem CGM, egal was man jetzt isst, man hat immer zwei verschiedene Peaks. Und zwar der erste, der ist meistens der ganz, ganz steile. Da werden diese ganz, ganz kurzen oder kurzkettigen Kohlenhydrate sofort aufgenommen und die landen sofort im Blut. Und dann der zweite Peak, das ist dann zum Beispiel Stärke oder diese komplexeren Kohlenhydrate, die erst noch ein bisschen zerkleinert werden müssen, die sorgen dann etwas verzögert, so 10, 15, 20 Minuten später nochmal für diesen zweiten Peak. Das heißt, das ist ganz normal. Also nicht wundern, wenn man da jetzt nicht nur eine Zacke sieht, sondern es ist ganz normal, dass es eine höhere Zacke gibt und dann eine zweite Zacke, die niedriger bis gleich hoch auch sein kann.
Ja, nee, voll. Also guter kurzer Exkurs. Also im Grunde, was kann man jetzt tun, um die Spikes so ein bisschen zu verhindern? Wir haben gerade schon gesagt, einmal Fett, super spannend. Ballaststoffe, super spannend. Funktioniert beides sehr gut. Proteine auch. Und eigentlich kann man sich da sehr gut ableiten, warum die Großmutter das Essen so macht, wie sie es macht, oder? Sie macht den Salat, der ist meistens die Vorspeise. Dann kriegt man zur Hauptspeise, kriegt man seine Proteine, sein Fleisch in der Regel oder sein Fisch oder was weiß ich, mit seinen Kartoffeln, isst das zusammen und erst ganz am Schluss, das ist dann die Stärke, und ganz am Schluss kriegst du eigentlich erst dein Dessert. Das heißt, du hast davor schon eigentlich diese ganzen erstmal guten Sachen gegessen und schaffst es dann so, dass dieses Dessert einfach nicht so reinhämmert. Das ist eigentlich eine gesunde Art zu essen und ich glaube, das haben viele heutzutage so ein bisschen auch vergessen, weil man halt einfach einen viel, viel stressigeren Alltag hat, viel, viel, viel mehr Tempo im Leben ist und man halt auch nicht mehr so viel für sich selber kocht.
Plus, es ist auch überall Zucker drin.
Ja, das kann man auch sagen.
Das war früher nicht so. Zucker ist einfach was, das wird überall reingemischt, weil das sorgt dafür, dass die Leute das in Massen konsumieren.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Problem.
Ja, so viele Probleme, Mario.
So viele Probleme.
Was machen wir da?
Was ich auch ganz spannend finde, ist, ich meine, Glucose Goddess kennen wir beide.
Ja.
Die Jessie in Schausbee, glaube ich, spricht man das aus. Ich hoffe,
Schausbee
ich hatte
oder so. Ja,
in Schausbee, ich
wahrscheinlich
hatte
ein französischer, muss das aussprechen. Ja, genau.
Das hatte ich leider nie, eher so für die italienischen Sachen zu haben.
Ja.
Auf jeden Fall, Was die auch so ein bisschen postuliert hat, war dieses Thema mit dem Apfelessig.
Ja.
Wenn wir eben schon bei Praxistipps sind, einerseits spielen die Art und Weise vom Mittagessen spielt eine Rolle oder Abendessen oder Essen per se. Und andererseits, bevor wir jetzt vielleicht auch Apfelessig eingehen, Reihenfolge hast du auch schon angesprochen, da gibt es diesen Leitsatz, den sie auch so ein bisschen vertritt, Protein first.
Genau. Ja.
Einfach, dass man, wenn man Kohlenhydrate isst, nicht mit den Kohlenhydraten startet. Es macht nämlich einen Unterschied, allein die Reihenfolge, da gibt es auch super spannende Studien dazu und da muss man keine Studie machen, das kann man auch selber testen, wenn man jetzt eine CGM hat,
ja.
Die gleiche Mahlzeit in unterschiedlichen Reihenfolge zu essen, das macht einen riesengroßen Unterschied für die Art und Weise der Blutzuckerkurve, einfach weil sie viel weniger steil ausfällt, wenn man Fette, Proteine, Ballaststoffe einfach vorher isst und dann erst loslegt mit den Kohlenhydraten oder halt eben mit Zucker, mit den zuckerhaltigen Sachen. Das ist eine wichtige Rolle. Und jetzt Apfelessig.
Ja, Apfelessig hat man so ein bisschen so einen ähnlichen Effekt. Im Grunde erzeugt es halt einfach ein stärkeres, säurehaltigeres Environment in deinem Darmtrakt und ja, hilft dir dann eigentlich im Grunde diesen Zucker auch viel, viel besser zu verarbeiten. Und hat sich einfach gezeigt, du hast einen weniger starken Spike. Das ist super spannend, funktioniert meines Wissens aber relativ genauso mit anderen Essigarten auch. Es ist nicht nur auf den Apfelessig beschränkt. Balsamico muss man vielleicht
ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, Achtung, Balsamico. Genau.
Balsamico muss man vorsichtig sein. Balsamico ist ja im Grunde die Limo der
Wolf im Schafspelz.
Genau. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Balsamico super lecker, aber hat halt den Nachteil, dass, wenn man mal aufs Label schaut, dass eigentlich ja, sehr viel Zucker drin ist. Mhm. Genau, aber per se funktioniert das mit verschiedenen Essigarten. Ist super spannend, ist, glaube ich, auch für viele gut realisierbar, wenn man den Essig einfach in ein Glas Wasser gibt und relativ gut umrührt. Das heißt, man hat im Grunde Wasser mit einem leicht säuerlichen Geschmack. Trinkt das einfach vor so einer kohlenhydratreichen Mahlzeit. Warum nicht, wenn es für einen gut funktioniert? Also spricht meines Erachtens nichts dagegen und funktioniert auch ganz gut.
Ich bin großer Fan.
Ja.
Ich mach das sehr gerne.
Ja, wunderbar.
Vor allem, weil ich halt Apfelessig auch sehr gerne mag.
Ja, nee, es ist auch was sehr Leckeres.
Das ist natürlich eine wunderbare Kombination.
Ja. Nee, genau.
Weiterer Punkt, jetzt so ein bisschen weg vom Essen, ist Stress.
Ja, Stress. Stress ist wie immer schlecht. Ich glaube, das hört man häufiger. Das Problem ist eigentlich, dass Stress ein bisschen dazu führt, dass, also einerseits wird die ganze Regulation ein bisschen unruhiger. Ne? Du hast auch das Problem, dass tendenziell der Insulinspiegel nicht so stark abflacht. Und du einfach viel, viel schlechter auf Glukosespikes reagieren kannst.
Genau, der Hintergrund ist im Grunde, Cortisol wird ausgeschüttet, das ist ja das bekannte Stresshormon und vielleicht auch einige schon davon gehört. Und das macht zwei Sachen. Das erhöht einerseits den Blutzuckerspiegel, weil Stress ist ja so ein Zustand, wo der Körper bereit ist für sehr, sehr wach, da ist man bereit für eine Gefahr, die von außen kommt. Das ist ein ganz ureigener Mechanismus. Und das Zweite ist, dass es die Insulinempfindlichkeit verringert. Das heißt, das ist auch dieser höhere Insulinspiegel. Man braucht auch diesen höheren Insulinspiegel, dass man diesen erhöhten Blutzucker dann wieder rausbekommt.
Genau. Ja, also das war jetzt schön erklärt. Genau. Also Cortisol eben gerade so ein bisschen das Problem an der Sache. Brauchen wir eigentlich, und das Spannende an Cortisol, jetzt wieder kurzer Exkurs zum CGM, glaube ich, weil ich glaube, jeder, der mal ein CGM hatte oder jeder, der es jetzt hoffentlich nach dieser Folge dann unbedingt machen wird, also sollte wirklich jeder mal gemacht haben, der dann morgens auf sein CGM guckt, wird dann sehen, okay, irgendwie nach dem Aufstehen hatte ich einen Spike, aber ich habe ja gar nichts gegessen. Und das ist eben genau dieser morgendliche Cortisol-Spike, den man ganz physiologisch hat. Der ist auch vollkommen in Ordnung, den soll man auch haben und der ist auch wichtig, weil dadurch dann erstmal der ganze Körper in die Gänge kommt und gleichzeitig geht natürlich auch erstmal Glukose wieder mehr ins Blut, weil das dazugehört und weil wir gerade darüber geredet haben, dass Cortisol den Glukosespiegel erhöht. Das sieht man dann wirklich live, wie man eigentlich diesen Morgenspike von Cortisol und Blutzucker hat.
Und das ist ja eigentlich spannend. Auch physiologisch, weil man bewegt sich ja dann auch in der Früh, die Muskeln brauchen ja dann auch wieder Energie.
Genau,
deswegen ist eigentlich völlig normal, dass es so ein bisschen ansteigt. Und man merkt wahrscheinlich auch, wenn man jetzt ein entspanntes Wochenende hat, dass am Samstag und am Sonntag, da ist der Peak einfach ein bisschen niedriger, wenn man es ein bisschen gemächlicher angeht. Aber genau, Peak ist nicht gleich Peak. Da gibt es auch wieder einen hohen Peak, einen kleinen Peak und das muss man einfach ein bisschen beobachten und vielleicht auch mal mit anderen Leuten vergleichen. Ich finde, das macht auch immer ganz
spannend. Ja, was ich da jetzt super spannend fand bei dem Stichwort, wir haben ja auch noch einen weiteren Kollegen im Bunde, den Clemens, und der hat jetzt letztens auch wieder CGM gemacht, also haben wir alle. Und was er gesehen hat, war tatsächlich, dass wenn er den Wecker snoost, also wenn er nicht sofort aufsteht und so ein bisschen so vor sich hindöst, was man ja immer sagt, soll man eigentlich nicht machen, aber manchmal macht man es halt dann, oder? Man kennt es ja dann auch, dass man den ganzen Tag so ein bisschen träge ist, oder? Und er hat eben auch gesehen, okay, sein Glukosespike am Morgen war dann halt auch viel schwächer. Und er war den ganzen Tag halt auch immer ein bisschen träge. Also kann gut sein, dass das alles zusammenhängt. Das ist jetzt so ein bisschen NS gleich 1. Habe ich jetzt keine Studie zu im Kopf. Ne? Aber ist schon spannend, was man eigentlich alles aus dieser ganzen Kurve lernen kann über sich selbst.
Ja. Hast du noch einen Tipp oder soll ich ein kleines Tipp-Wrap-up machen?
Ja, ich glaube, wir können damit eigentlich starten.
Ich meine, wenn wir jetzt bei den Tipps waren, ist es im Grunde so, die Reihenfolge spielt eine große Rolle, wie man die Sachen isst. Zuerst Proteine, zuerst Fette, zuerst Ballaststoffe, Salat zuerst essen, Dessert am Schluss essen, nicht umgekehrt. Apfelessig kann helfen. Es gibt auch einige Pflanzenstoffe, die da helfen können. Oder ja. Zink und Chrom sind ja auch ein großes Thema, wenn es jetzt um Kohlenhydratstoffwechsel geht. Das ist noch ein Thema. High Fiber, eben sehr ballaststoffreich, generell zu essen, weil das einfach die Darmpassage ein bisschen verlangsamt. Und Stressmanagement ist auch noch ein wichtiges To-Do, wenn es um diese abflachenden Kurven einfach geht. Und sonst auch einfach mal die Möglichkeit nutzen und sowas ausprobieren. Das ist, glaube ich, die Maxime schlechthin. Wenn wir jetzt schon bei CGMs sind, vielleicht noch ganz generell zur Funktionalität. Du hattest ja schon mal erwähnt, die messen den Glukosewert so alle 5 Minuten. Und die CGMs, die haben natürlich auch alle Zulassungsstudien durchlaufen, sonst wäre es ja auch gar nicht möglich, dass eine Diabetestherapie anhand von einem CGM, von diesem kleinen Sensor, gesteuert wird. Und was man da gesehen hat, war auch einfach die Schwelle in den Zulassungsstudien. Man hat ja immer verglichen, was wirft der CGM für einen Wert aus und was hat man denn tatsächlich für einen Blutzuckerwert mit der Methode, die man, also mit dem Pieksen ganz normal im Finger, was ja ein Diabetiker früher auch ständig gemacht hat. Ja. Und da hat man gesehen, die Abweichung, die liegt immer unter 10%. Das war so eines der Kriterien. Das heißt, wenn man jetzt einen tatsächlichen und Anführungszeichen tatsächlich einen Blutzuckerwert mit dem Pieksen eben von irgendwie 100 hat, dann wird der CGM einen Wert zwischen 90 und 110 anzeigen. Also in dem Bereich liegt er dann auf jeden Fall. Meistens war die Abweichung auch deutlich geringer, aber einfach nur, dass man da eine Vorstellung auch dazu hat, inwiefern das zusammenhängt mit den tatsächlichen Werten, weil das ist ja nicht direkt der Blutzucker, den man misst, sondern das ist ja der Wert vom Blutzucker im Gewebe und nicht direkt aus den Gefäßen rausgezogen. Vielleicht noch zum Verständnis.
Und da muss ich den CGM jetzt in Schutz nehmen. Also einerseits, man hat eigentlich bei allem, was man misst, immer solche Schwierigkeiten, ne, dass es halt ein punktueller Wert nie 100% richtig ist. Der Vorteil beim CGM ist aber dann halt, dass man es ja über 15 Tage macht und dass man wirklich konstant misst. Das heißt, also ich glaube, viel genauer kannst du über so einen longitudinalen Zeitraum gar nicht messen. Und du wirst das gleiche Problem auch beim HbA1c haben, dass wenn du von einem Tag auf den anderen nochmal misst, dass du wahrscheinlich einen anderen Wert hast, obwohl sich nur ein Tag eigentlich einen Tag gar keine Veränderung haben sollte. Ne? Und deswegen, gleiches gilt auch für die normale Blutglukosemessung als mit Fingerpieksen. Ne? Also Ende des Tages muss man da ein bisschen, glaube ich, akzeptieren, dass das alles nicht so genau ist. Wir sind hier in der Biologie und es ist halt nie alles 100%. Und das muss man wissen, aber ich glaube, mit den CGMs kommen wir da am allernächsten dran. Einfach weil wir diese wirklich sehr kontinuierlichen, longitudinalen Daten bekommen, die wirklich ja eigentlich dann am meisten Aussagekraft für einen selbst haben und am meisten einem sagen, okay, das kann ich verbessern.
Absolut. Ich meine, mir brauchst du das nicht sagen, ich bin selber ein großer Fan von CGMs. Ich würde es nicht jeden Tag im Jahr brauchen. Ich glaube, es reicht, wenn man das alle halben Jahre vielleicht einmal macht oder vielleicht auch nur einmal im Jahr macht, einfach damit man für sich selber sieht, wie entwickelt sich denn das Ganze. Man ändert ja auch seine Essgewohnheiten, deswegen ist das vielleicht auch ganz spannend zu sehen, wie das jetzt vielleicht auch für die neue Art und Weise, wie man sich ernährt, dann auch passt. Ja. Eine kleine Einschränkung möchte ich trotzdem noch ansprechen, wenn Druck auf den Sensor kommt. Also wenn man das jetzt zum Beispiel am Oberarm hat, und das habe ich halt eben bei mir selber gesehen, ich schlafe nie im Rücken, nie im Bauch, sondern immer auf der Seite. Wenn man dann auf der Seite schläft und da kommt wirklich Druck auf den Sensor rauf, dann können die Werte falsch niedrig sein. Weil dann natürlich das Interstitium oder das Gewebe, da kommt natürlich Druck drauf. Und dieser Druck, der sorgt dafür, dass der Austausch von den ganzen Nährstoffen im Gewebe, der ist natürlich dann nicht mehr so gut. Das heißt, ich hatte da auch, wenn man auf die in die App reinschaut und man sieht man schaut sich dann den Verlauf von der Glukosekurve in der Nacht an, hat man da auch, hatte ich da so kleine Zacken nach unten, wo der Blutzucker dann plötzlich irgendwie nur 45 war. Das liegt schlichtweg einfach daran, wenn es jetzt eine gesunde Person ist, sonst bei Diabetikern kann das natürlich schon passieren, aber wenn es eine gesunde Person ist, dann sind die Werte einfach falsch niedrig. Also da sollte man sich jetzt auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das hat der Sensor halt so an sich. Das ist aber jetzt egal, ob man den jetzt am Oberschenkel trägt oder am Bauch trägt. Immer wenn da Druck drauf kommt, dann kann da natürlich der Stoffaustausch nicht mehr so gut stattfinden. Und das soll zumindest die Einordnung ein bisschen erleichtern, wenn man sowas dann im Nachhinein sieht.
Ja, und was er tatsächlich auch nicht gut verträgt für die Saunagänger da draußen, auch leider so, dass er eigentlich dann immer sehr niedrige Werte anzeigt, also zumindest meine Erfahrung. Aber gut, ich meine, ich glaube, damit kann man leben. Ich meine, in der Sauna ist man ja nicht den ganzen Tag. Da muss man halt einfach sagen, okay, das ignoriere ich jetzt mal. Ist natürlich schlecht für die Statistik, aber das sollte man halt einfach wissen, dass das nicht bedeutet, dass man hier gerade eigentlich in Unterzucker gerät und gleich umfällt, sondern einfach, ja, das Problem ist, dass der Sensor halt nicht mit allen Umwelteinflüssen umgehen kann. Genau.
Voll. Jetzt, ja, CGMs, da haben wir jetzt viel drüber geredet. Wir haben am Anfang angekündigt, dass wir noch ein bisschen über Insulin sprechen. Und was denn das sonst noch so für Effekte hat, weil ich meine, am Ende des Tages, Insulin ist ein Hormon. Das hat nicht nur die Funktion, dass Blutzucker aus dem Blut in die Zellen kommt, sondern das hat auch noch mehrere Funktionen, wie du zum Beispiel auch gesagt hast, dass die Lipolyse gehemmt wird. Das heißt einfach Lipolyse ist nur ein besonderes medizinisches Wort für Fettabbau und das wird eingeschränkt und dieser Teufelskreis ist am Ende dann auch der Grund dafür, dass viele Leute Probleme mit dem Gewicht haben. Und ich glaube, da wird der CGM per se, weil er ja kein Insulin misst, sondern die Glucose einfach misst, die man halt im Gewebe findet, hat zumindest in der Hinsicht Einschränkungen. Trotzdem ist es natürlich super, dass man ihn verwenden kann. Also es macht trotzdem absolut Sinn, dass man das für sich selber rausfindet, weil die Wichtigkeit von so einer flachen Kurve, die ist trotzdem sehr, sehr relevant. Aber genau, Insulin wird halt eben nicht gemessen oder nur im übertragenen Sinne gemessen, als dass man sieht, der Blutzucker geht jetzt runter. Also ist Insulin auf jeden Fall daran beteiligt.
Ja, genau. Also ich meine, du hast diese Einschränkung, absolut. Der Vorteil ist trotzdem, dass du natürlich sagen kannst, okay, ich bin ja nicht blöd, ich mache jetzt einfach mein Limit bei 140, oder? Und wenn ich das wirklich schaffe und das wirklich gut einhalte und brav bin, dann werde ich sicher meinen Insulinspiegel auch wieder senken, falls der hoch war. Also das ist eben, ich glaube, das, woran man denken muss. Klar würde der Insulinspiegel einem dann natürlich nochmal einen Mehrwert bieten und nochmal ganz klar dir schwarz auf weiß sagen, okay, du hast wahrscheinlich ein Fettabbauproblem. Aber de facto, wenn du dich einfach an die Regeln des CGMs hältst und sie dir vielleicht auch ein bisschen schmaler setzt als jetzt für einen Diabetiker, oder sogar deutlich am besten, dann ja, dann wirst du eh gut abschneiden. Es dauert aber halt. Es ist wirklich ein langer Prozess und mit jedem Mal, wo du wieder einen Spike erzeugst, verlierst du wieder mehrere Stunden an Lipolysepotenzial. Und das ist eben der große Nachteil. Und das kann man so natürlich nicht messen. Absolut.
Neben der Tatsache, dass es für einen selber als gesunde Person sehr spannend ist, sowas zu machen, gibt es ja dann auch noch Leute, die vielleicht schon ein Zuckerproblem haben, die schon insulinresistent sind, die keinen Diabetes haben. Diabetes wird auch nicht mit dem CGM diagnostiziert. Da gibt es eben diesen Glukosetoleranztest, den wir angesprochen hatten. Da gibt es einen nüchternen Blutzucker, da gibt es einen HbA1c. Das wird dann alles da herangezogen. Aber wenn jetzt jemand Insulinresistenz schon hat, wie würde denn da so eine Blutzuckerkurve auch aussehen?
Naja, also de facto ist nicht unbedingt anders. Ne? Also es kommt ein bisschen darauf an, wie gut du das Ganze wirklich noch kompensieren kannst. Das Lustige ist, dass es teilweise genau gleich sein kann. Und das ist so ein bisschen das Tückische. Ne? Das heißt, du wirst wahrscheinlich erstmal sehr lange Zeit genauso reagieren wie jemand, der einen super niedrigen Insulinspiegel hat, bis du halt an dieses Limit gerätst, wo du einfach nicht mehr kannst. Und dann, ja, dann hast du ein Problem, weil dann dekompensiert das gesamte System und auf einmal hast du durchgängig einen sehr hohen Blutzuckerspiegel. Und das kann wirklich von einem Moment auf den anderen sein. Das kann wirklich super schnell gehen, weil du das eigentlich ja schon die 20 Jahre vorher dir erarbeitet hast. Und das ist ein bisschen der Nachteil. Genau, das siehst du eben im CGM nicht. Aber wie gesagt, eigentlich, wenn du dich an die CGM-Regeln hältst, wirst du es auch niemals bekommen. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie man es einordnen muss. Insulin, theoretisch super wichtig, aber du musst es nicht unbedingt messen, solange du dich an die Regeln hältst. Trotzdem ist es, glaube ich, immer ein spannender Biomarker, also das nüchterne Insulin, ein spannender Biomarker für Menschen, die tatsächlich Probleme im Fettabbau haben. Ich glaube, da kann es wirklich sehr, sehr relevant sein, weil da sieht man die wildesten Spiegel. Und da fragt man sich dann schon, okay, wie, es ist eigentlich unmöglich für diese Person, selbst wenn der jetzt aufs Laufband springt, praktisch unmöglich für diese Person Fett abzubauen. Der muss erstmal diesen Insulinspiegel runterbekommen und dann kann das wirklich losgehen. Vorher, ja, de facto unmöglich. Und das ist ja auch ein bisschen das, was viele übergewichtige Leute immer so ein bisschen sagen, so, hey, ich komme da nicht raus. Und warum jetzt Ozempic so groß geworden ist, also diese ganzen Abnehmspritzen, weil man die Leute eben so da mal rausholt und vor allem diese Insulinresistenz, das ist eigentlich das Stichwort, was dadurch viel, viel besser wird. Man wird wieder empfindlicher für Insulin, weil man eben auch viel weniger isst. Und dann kommt man so ein bisschen aus dieser Blockade raus und kommt endlich wieder in die Lipolyse rein. Und da können die eben unfassbar hilfreich sein. Am besten ist trotzdem, wenn man es selber schafft. Und dafür muss man halt selber einfach mal verstehen, okay, wie reagiert mein Körper und was kann ich meinem Körper wirklich zumuten.
Ne? Das war genau das, worauf ich hinaus wollte.
Sehr gut.
Ich wollte auch nochmal so ein bisschen darauf hinaus, dass ein CGM auch ein sehr, sehr cooles Präventivtool sein kann, den man nutzen kann, ohne dass er einen finanziell ruiniert. Ich glaube, wir wollten nachher auch nochmal kurz auf ein paar Modelle eingehen, die es da draußen gerade so gibt. Aber super coole Insights. Insulinresistenz ist ein bisschen schwierig, was vielleicht ein Anhaltspunkt sein könnte, ist, wenn man sieht, man hat einen sehr, sehr hohen Spike und er geht nicht sofort wieder zurück. Das ist zum Beispiel auch, was man bei einem Diabetiker sieht. Wie gesagt, das deswegen ja auch könnte und es muss nicht sein. Aber ja, ich meine, wenn es konkret um Insulinresistenz geht, gibt es auch noch was anderes, was man messen kann. Das hatten wir am Anfang noch ein bisschen außen vor gelassen, dass dieser HOMA-Index.
Stimmt.
Ja. HOMA-Index ist eine Abkürzung für Homeostasis Model of Assessment und ist so ein Wert, eigentlich recht simpel. Man multipliziert die nüchtern Glucose mit dem nüchtern Insulin, also man geht auch in der Früh zum Arzt, hat vorher 12 Stunden nichts gegessen, nimmt dann diese Werte ab, misst nüchtern Glucose, nüchtern Insulin, multipliziert das Ganze und dividiert es dann, je nachdem, was für ein Wert das man hat. Da ist jetzt wieder die Einheit wichtig, mit Milligramm pro Deziliter. Dann, also zumindest bei der Glucose, dividiert man es dann noch 405 und bei Millimol pro Liter halt dann eben noch 22,5. Das ist jetzt aber auch nicht relevant. Am Ende bekommt man dann einen Wert und der liegt dann in einem gewissen Bereich. Und wenn der unter 1 liegt, dann würde man auf Basis von diesem HOMA-Index sagen, alles gut. Wenn man in diesem Zwischenbereich liegt, zwischen 1 und 2, das ist so ein Graubereich, da konnte man schwer zuordnen. Und über 2 ist man dann schon in einem Bereich, wo man sagt, ah ja, Insulinresistenz ist sehr wahrscheinlich. Warum kann man das mit dem HOMA-Index sagen? Am Ende des Tages hat der eben genau diese zwei Bezugsgrößen. Man hat einerseits die Blutglucose und hat das Insulin. Und je höher auch das Insulin ist, desto höher fällt dann natürlich auch der HOMA-Index aus. Also diese zwei Kennzeichen von der Insulinresistenz, dass man einen hohen Blutzucker hat, bei gleichzeitig hohem Insulin, weil der Körper ja nicht mehr so gut drauf reagiert, ergibt es halt dann einen höheren HOMA-Index und deswegen ist das so eine Kenngröße, die man theoretisch auch mal bestimmen lassen könnte, wenn man Sorge hat, dass man jetzt schon eine Insulinresistenz hat.
Genau, voll. Ja. Also kann ich gar nichts mehr weiter zu sagen, Mario. Ist wirklich wunderbar. Sehr schön ausgeführt.
Wunderbar. Ja, Insulinresistenz, das super Schöne ist eigentlich, das ist reversibel. Diabetes nicht unbedingt, aber eine Insulinresistenz auf jeden Fall. Das heißt, da kann man super viel selber machen. Dem diese ganzen Tipps, die wir vorher schon genannt hatten, das zahlt sich aus.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, so können wir es auch schon
die abschließen. CGMs wollten wir noch besprechen, was es da für verschiedene Modelle gibt.
Wir wollten noch einen Exkurs da machen. Ja, find ich auf jeden Fall super wichtig. Es gibt zwei Anbieter da draußen, die man wirklich so, die zwei großen. Ich glaube, als allererstes kam eigentlich Dexcom. Die machen das schon sehr lange. Ich glaube, die machen das aber nicht wirklich für den Endverbraucher. Da musst du immer über den Arzt gehen. Und dann gibt es noch Abbott. Und Abbott hat das tatsächlich erkannt, dass es ein sehr spannendes Modell sein könnte, was man auch direkt an den Konsumenten verkaufen könnte, also für einen präventiven Zweck, ohne dass es über einen Arzt läuft. Und insbesondere Abbott kriegt man halt da draußen jetzt auch. Und da heißt Abbott LibreSense. Und ist im Grunde, ja, da gibt es jetzt schon ein drittes Modell mittlerweile sogar schon.
Ja.
Also aktuell ist der Abbott LibreSense 3. Das ist das, was du meintest mit der 5-Cent-Münze. Es ist wirklich sehr klein, also auch bei einem schlanken Frauenarm auf jeden Fall untragbar. Unscheinbar kann man im Pilates-Studio, glaube ich, auch bringen. Ist mittlerweile akzeptiert. Und der Zweier kriegt man vielleicht aktuell noch ein bisschen günstiger, obwohl ich sagen würde, wahrscheinlich sogar nicht mal. Der ist ein bisschen größer, der ist so, ja, also größer als eine 2-Euro-Münze auf jeden Fall.
Und hatte auch den Nachteil, also der Einser und der Zweier, ja. Das waren ja nicht wirkliche CGMs, sondern das waren eigentlich noch FGMs. Das waren eigentlich noch Flash-Glucose-Monitors. Da muss man immer noch hinfahren zum Scannen, zum Sensor.
Das stimmt, man muss hin und wieder, der hatte schon gekonnt, dass er...
Hat so einen kleinen Speicher,
wo er mehr aufzeichnen kann. Genau, der hat so einen Speicher, das heißt, du musst es immer mal wieder ran, genau. Und dann hat er dir quasi alles rübergeschoben an Daten. Ich glaube, das muss man so alle 8 Stunden machen oder so.
Genau, weil wenn man es mal einen Tag lang nicht macht, dann hat man auch nur von den letzten 8 Stunden die Daten. Das ist dann so ein bisschen schade, weil das ist natürlich ein sehr kleiner Sensor und der hat auch nur eine begrenzte Kapazität.
Genau, das war so ein bisschen der Nachteil. Aber gut, ich meine, ich glaube, das hat man hinbekommen. Die App hat einen normalerweise auch erstmal benachrichtigt. Das heißt, das war eigentlich das kleinste Problem, würde ich sagen. Und der Dreier, der kann das natürlich jetzt alles wunderbar. Ist überhaupt kein Thema mehr. Es ist die ganze Zeit Real-Time. Und natürlich auch viel kleiner und viel, viel praktischer eigentlich.
Hält 2 Wochen,
ich glaube sogar 15 Tage.
Der neue, der 3+.
Genau, der 3+, achso, okay, ist der Unterschied zwischen 3 und 3+, siehst du, gut. 15 Tage oder 14 Tage hält er. Ich glaube, man kriegt ihn so für grob 65 Euro da draußen. Dafür muss man aber, glaube ich, auch direkt bei Abbott einkaufen.
Ja, genau, also worauf wir hier mit dem kleinen Exkurs hinaus wollten, es gibt eben diese 2 großen Anbieter, die liefern diese Sensoren. Primär war das alles für Diabetiker gedacht, wie du schon gesagt hast. Und das haben natürlich auch einige andere Firmen, sage ich jetzt mal, als Geschäftsmodell ein bisschen für sich erkannt. Da gibt es super viele Anbieter draußen, die eine App rund um diesen Sensor praktisch gebaut haben. Das heißt, die arbeiten auch alle mit Abbott-Sensoren. Die haben keinen eigenen entwickelten Sensor. Die meisten arbeiten meines Wissens mit Abbott. Es gibt einige wenige, die mit Dexcom-Sensoren arbeiten. Und genau, da ist das Package entsprechend teurer. Da liegen wir, glaube ich, so im Bereich von, also für einen Sensor, der 2 Wochen hält. Bei Abbott sind so um die 70 Euro. Ich glaube, der 3+, weil er ja einen Tag länger hält, ist jetzt dann irgendwie genau um diese 6 Euro halt noch teurer. Sind halt dann irgendwie 75, 76 Euro. Und die anderen Anbieter haben da eben halt eine App drum gebaut, die dir auch noch viele Tipps gibt, die dir so ein bisschen hilft bei der Einordnung. Und die sind aber dann auch schon um einiges teurer. Die kosten dann schon so um die 100 bis 150 Euro, je nachdem, was man denn jetzt, welche App das man hat, welchen Fokus die App hat und so weiter und so fort. Da gibt es, ich glaube, wir müssen da jetzt keine nennen, aber eine sehr, sehr große Auswahl für von diesen CGMs. Ich persönlich glaube nicht, dass man es unbedingt braucht. Ich finde, es ist sehr, das tut auch die Basisversion von Bot, sage ich jetzt mal, die liefert dir den gleichen Chart, den gleichen Graph, die gleiche Linie und man kann auch diese Zielbereiche einstellen, man kann es auch so einstellen, dass man benachrichtigt wird, wenn man über den Zielbereich hinauskommt, das ist eigentlich eine Warnfunktion für Diabetiker gedacht, die dir benachrichtigt, die dir Bescheid gibt, wann du Insulin spritzen sollst oder wann du irgendwie Zucker essen sollst, weil du jetzt in einen gefährlichen, niedrigen Bereich kommst, aber ist natürlich auch für die allgemeine Verwendung sehr praktisch. Und genau, ist günstiger, liefert die gleichen Daten. Das Einzige, was fehlt, ist die schöne Verpackung rundherum und eben diese Tipps, die dir vielleicht damit helfen, das so ein bisschen zu steuern oder zu regulieren. Aber die Informationen sind so und so auch draußen.
Genau, also ich meine, es ist, glaube ich, so ein bisschen so eine
Grundsatzfrage.
Grundsatzfrage, will man lieber eine super intuitive App, die vielleicht ein bisschen hübscher ist und mit der man vielleicht auch ein bisschen leichter zurechtkommt oder eben die App von Abbott. Bei Abbott, das Einzige, was mich wirklich stört, ist, dass man nicht so wirklich zurückscrollen kann. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich bin jetzt gerade bei heute 15 Uhr und kann jetzt nicht einfach mal schnell zum Tag vorher um 15 Uhr schauen. Das geht leider nicht. Also du kannst nicht scrollen seitwärts. Das kannst du bei den anderen Apps eigentlich allen. Und das verstehe ich auch nicht, warum sie es nicht machen. Vielleicht, weil die App für eine ältere Zielgruppe ist und man verhindern will, dass die Leute versehentlich verrutschen. Kann sein, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall, das finde ich ein bisschen ein Nachteil. Das kann man aber so ein bisschen, ich sage mal, mitigieren, indem man sich dann diese Time and Range anschaut, wo man wirklich die App einfach gucken kann, okay, wie viel Prozent in den letzten 10 Tagen war ich denn in Range? Und das ist dann wiederum schon sehr aussagekräftig. Also kleiner Nachteil, man spart sich halt ein bisschen was. Ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage. Genau.
Was mir noch auf jetzt eingefallen ist, wenn man im Nachhinein in die App reinschaut, ich habe die am Anfang ein paar Mal neben dem Essen wirklich so auf dem Tisch liegen gehabt, einfach um die Dynamik so ein bisschen nachzuvollziehen. Da sieht man, dass der Chart, den man angezeigt bekommt, der eigentliche Peakwert, der ist ein bisschen höher als das, was im Chart dann angezeigt wird, weil der Chart, der macht nicht alle für jeden Messzeitpunkt einen Punkt auf dem Graphen, sondern der bildet dann immer so einen Durchschnitt über einige Minuten hinweg. Das heißt, der eigentliche Peakwert ist ein bisschen höher gewesen, zumindest den der Sensor, wenn man live drauf geschaut hat, angezeigt hat, als das, was dann im Nachhinein im Chart guter auch K-Wert drin war. Ja. Also das sind dann, waren dann auch schon mal 10 bis 15 Punkte, die es dann einfach niedriger angezeigt hat, weil der Peak halt nur ganz kurz war und trotzdem ja auch relevant, dass der Peak auch tatsächlich so hoch war. Also das auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, wenn man auch vergleicht, was ich auch gesehen habe, ist, dass die, also jetzt nochmal, um auf die auf unterschiedlichen Apps zurückzukommen, was mir gerade noch einfällt, wenn man die auch verglichen hat, dann war noch ein bisschen ein Nachteil, dass gerade die Third-Party-Apps, dass die irgendwie immer ein bisschen nachhinken. Auch nochmal so 5 Minuten. Keine Ahnung, warum das so ist, aber sie hinken auf jeden Fall auch nochmal nach. Ist ein kleiner Nachteil wiederum, ne? Also noch, um da das volle Bild zu zeichnen. Genau.
Ja. Alles klar, ich habe jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
Nee, ich bin auch sehr happy. Ich glaube, wir haben wirklich über alles geredet. Wir könnten jetzt natürlich in Diabetes noch tiefer eintauchen und da auch über Medikamente reden und über weitere Sachen. Ich glaube aber, das war jetzt ein sehr geiler Überblick. Wir haben viel über Insulin gesprochen, viel über die Glukosevariabilität gesprochen, warum das so wichtig ist. Ich habe da eigentlich erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Und ich glaube, wenn die Zuschauer Fragen stellen, dann können wir das vielleicht in einer weiteren Episode nochmal ein bisschen stärker vertiefen.
Absolut. Danke fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, dann kommentieren gerne. Spotify, YouTube, Apple Podcasts und so weiter und so fort auf allen Plattformen. Und sonst einfach eine Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, gute Zeit. Ciao.
Gute Zeit.